When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Für Amerikaner, für euch habe ich schon viele Folgen über Nord-Idaho gemacht. Das war nicht mein Plan am Anfang, doch die sind berühmt für ihre Kartoffel und wenn ich über Kartoffel rede oder sogar Entdecker wie Lewis und Clark oder Indianerstämme wie Nez Perce und leider sogar Neonazis wie die Aryan Nations oder sogar Anarchisten praktisch mit Schusswaffen, wo wie Ruby Ridge oder Waco oder das Ganze, wo Anti-Regierung praktisch Familien leben. Das ist alles, stellt sich raus, zufälligerweise ist das alles, diese ganzen Geschichten passierten alle, wo meine Mutter herkommt und wo mein Onkel sein ganzes Leben lebte und wo mein Großvater, meine Großmutter ihr ganzes Leben lebte, mein Großvater mindestens, keine Ahnung, fast sein ganzes Leben, über 70 Jahre. Und Nord-Idaho ist wunderschön erstmal, es ist eine wunderschöne Landschaft. Es hat auch nicht oder hatte auch nicht so viele Leute. Allerdings ändert sich sehr viel in 50 Jahren oder mehr. Und ich hatte die Gelegenheit, in Las Vegas habe ich mich mit meinem Onkel, Tante, Cousin, sogar Mutter und Stiefvater und meine Frau mitgenommen. Und wir haben uns alle in Las Vegas, Nevada getroffen, die Onkel und Tante und Cousin aus Idaho, meine Mutter und Stiefvater aus Oregon und eben wir aus Kalifornien. Und ich habe meinen Onkel einfach ein Mikrofon hingehalten und ihn einfach ein bisschen über alles, was ich so wissen wollte oder Geschichten, die ich teilweise schon kannte, aber einfach, dass ich dir erzählen sollte. Und in dieser Version werde ich natürlich wahrscheinlich das Ganze übersetzen und da gibt es eher einen Kommentar von mir, was er gesagt hat. Wenn ihr aber glaubt, dass ihr das roh so versteht, wie er das erzählt hat, dann ist das die nächste Folge oder vorherige Folge. Also ich habe beide gleichzeitig veröffentlicht, aber diese Folge ist eben mit dem deutschen Kommentar und Übersetzung.
He said they were out one day cruising to come out to this field and said, well, the road's over there. So they walked across the field and got over the road. Here's a big sign, stay out, mind area. He said, oh no. Yeah. And of course, long before Chica, back when I was a little kid, they worked at the chicken ranch out on Hutter, see. They were both working. Dad butchered them and Mom cut them up and all that stuff. And then Dad delivered them.
Ich habe jetzt die Geschichten nicht unbedingt so, wie er sie erzählt hat, in der gleichen Reihenfolge gelassen, sondern um es ein bisschen einfacher zu machen, wenn ihr die rohe Version hört, habe ich sie ein bisschen eher chronologischer geschnitten, so dass es eher über meinen Großvater handelt, aber nicht unbedingt immer chronologisch. Diese erste Geschichte ist, als mein Onkel entweder gar nicht geboren war oder sehr, sehr jung war, bloß ein paar Jahre alt. Ich glaube, er war aber sehr, sehr ein kleiner Junge. Mein Onkel ist 48 geboren und erst nach dem Krieg, hatte er Blackjack-Geld, mein Großvater, und im Krieg war er gegen die Japaner in der Pazifik, also war er also Holzfäller und arbeitete in einem Sägewerk in den Philippinen, genau was er dann später in Idaho machte. Ich glaube, so ein bisschen dieses Grundwissen wisst ihr. Und es hilft auch vielleicht, wenn ihr die Folge Nasty Ned gehört habt, das ist eben über meinen Großvater, der Vater von meinem Onkel Junior eben. Aber er war in den Philippinen und dann kam er zurück und er und meine Großmutter lebten erstmal in einem Zelt, in einem Army-Zelt, also US Military-Zelt, für ein paar Jahre und da gibt es auch ein paar Geschichten jetzt hier. Und diese Geschichte, wie ich das hier anfange, ist, er erzählt, wie sie in einem Hühner-Ranch arbeiteten und Hühner schlachten mussten und wie das halt so ging damals mit Arbeiten und mein Großvater auch, das war fast ein Problem, fast eine Sucht, wie sehr er jagte und fischte. Er musste jedes Jahr jagen und er musste fast täglich, aber auf jeden Fall fast täglich für 50 Jahre fischen. Das kommt alles in dieser Story.
I was born in 48, so I was 3 months old when they moved down.
They brought you home in a horse and buggy.
Well, just up Ruby Creek, yeah, just the last little bit because of the flood. They had a flood that year up at Bonner's, but I was only 3 months old. Mom got homesick and Dad said, okay.
Let's go.
So we moved down there and actually set up a big army tent.
Yeah.
And we lived in a tent for a while.
Grandma told me that.
And Dad and Buck and Roy, Grace's first husband, was logging. Buck had a place up above Fernand, Lake Fernand.
So sie lebten in Ruby Creek. Das ist, seht die Oklahoma City Bombing Folge, wenn ihr da mehr wissen wollt. Das ist da. Ruby Ridge war da in der Folge. Aber der wohnte in Ruby Creek, als mein Onkel geboren wurde. Buck ist der Kumpel von meinem Onkel. Die waren beide im Zweiten Weltkrieg zusammen, also in der Infanterie und absichtlich in der Infanterie, damit sie zusammenbleiben könnten. Die waren zusammen 4 Jahre im Krieg. Und dann eben Philippinen und dann zurück. Und erstmal waren sie so arm, sie haben nur ein Streifen Land kaufen können mit seinem Blackjack-Geld. Also im Krieg war er ein Blackjack-Dealer und hat so ein bisschen Geld gewonnen durch Wetten, also durch Spielen. Aber konnte sich Land kaufen, aber eben waren dann ziemlich arm. Also konnten nicht Haus draufbauen oder sonst irgendwas, sondern haben erstmal in einem Zelt gelebt. Und meine Mutter hat gefragt, wurdest du nicht mit Pferd und Wagen nach Hause gebracht, als du geboren wurdest? Und Junior eben, ja, das letzte Stück nach Ruby Creek. Eben.
So they were logging that and finally Roy was losing all the money gambling.
Erzählt, während sie für die Hühner Ranch arbeiteten, konnten sie in dem Haus leben für eben die Angestellten. Er erzählt auch, er war ein kleiner Junge und lief immer hin und her über ein Feld. Das Feld war, so er sagte, wie die sind von Circus zum Hilton gelaufen in Las Vegas. Er sagte, diese Strecke eben war das, aber über eine Straße, wo 2 Autos am Tag vielleicht vorbeifahren. Aber das war schon für meine Großmutter Verkehr, weil sie kommt noch aus anderen Zeiten. Und sie hatte eben einen Hund und hat eine Story über Sandwiches erzählt und das Ganze, das hört ihr in der rohen Version.
Say, which one did the dog eat on, you know, because she didn't want that one, but.
Die nächste Story einfach, ich lasse euch sie komplett hören auf Englisch, aber das ist einfach wie an einem Tag, hat meine Oma schon, als ich ein Kind war, erzählt oder mein Großvater, also diese Story kenne ich schon, aber an einem Tag haben sie 850 Hühner geschlachtet, dann, you know, aufgeräumt, gemetzgert, whatever, butchered, also gerupft eben und dann, you know, zerteilt und das Ganze in einem Tag, mein Großvater und meine Großmutter in ihren armen Zeiten.
But, oh yeah, we had that, but one time Mom and Dad butchered, killed, cut up and delivered 850 chickens in one day, Fourth of July, to the restaurants around town.
That's something.
Yeah, one of my aunts would call years later, and say, "Well, we got 100 chickens and we'd like to butcher them, but we only want to do 20 at a time or something, you know, because it takes so long." And Dad says, "We either do them all or I ain't coming down." And he'd have them done in about an hour and a half or something, you know. But they could really.
Ich wollte dann das nochmal genau wissen mit dem Blackjack-Geld. Also Blackjack ist was, 21 oder was sagt ihr, das Spiel, wo ihr bis 21 kommt mit den Karten, aber wenn man rüber ist, ist es verloren und man spielt eben gegen einen Dealer, also das Haus spielt auch und die haben ganz bestimmte Regeln und deswegen gibt es eine ganze Strategie. Dieses Spiel habe ich, das heißt Counting Cards, da habe ich eine Folge drüber gemacht, ich liebe Blackjack und wir haben auch an dem Tag von dem Interview Blackjack gespielt, auch an dem $5-Tisch und ich habe sogar gewonnen, also war ein guter Tag in Las Vegas eben und mein Großvater hat im Krieg als Dealer Blackjack gespielt und genug Geld gemacht, also gewonnen, dass er eben 20.000, 4.000 Acres, keine Ahnung wie viele Hektar, Land kaufen konnte und hatte noch $4.000 an der Bank, was damals gutes, also das Haus, das er schließlich kaufte, war $7,500, also $4.000 war ganz gut. So hört sich das an, wenn Junior das erzählt.
That was during the war.
He
played blackjack over in the army in the Philippines
and stuff.
He sent the money home.
Okay. Yeah.
To either Lily or Beulah.
Lily.
Okay. And he bought like 400 acres of land. Yeah. When he come back, he had like 400 acres and $4,000 in the bank.
Okay.
Which at that time, you know, was a lot of money. Cause they only paid like $7,500 for that place in Hayden.
Yeah.
And seven and a half acres, yeah.
Er sagt einmal, also er hat den Hühner-Ranch-Job verloren, weil das war Juniors Schuld, weil er hat als kleiner Junge, hat er irgendwie sich verplappert. Jedes Jahr gegen meinen Onkel jagen. Ein Jahr sagt er, ich gehe, ja, es ist wieder die Zeit, also Jagdsaison, und die erste Woche vom Jagdsaison geht mein Opa eben jagen, Punkt. Und aber der Chef sagte, nein, wir brauchen dich, das ist irgendwie hier und das, und mein Onkel ist aber trotzdem jagen gegangen. Und irgendwie hat Junior sich verplappert als kleiner Kind, und so hat er seinen Job verloren. Sie haben dann kurzfristig bei dem Sägewerk gearbeitet, und kurzfristig war irgendwie dann 30 Jahre Nachtschicht bis um halb zwei in der Früh, und Junior auch 24 Jahre sowas im Sägewerk.
But anyhow, they was working at the chicken ranch, and I got him fired on that job because I was talking to a little kid to go talk to the boss and all that stuff. But so it come hunting season, and Dad always took a week off to go hunting, and the boss said, well, you can't, I don't have a replacement. And Dad says, I always go the first week. You know that. I'm going. I'll talk to you when I get back. So Dad went out, and that was more important than his job. So when he got back, he went and got hired temporary at the sawmill.
Right. Yeah.
And he says that temporary job lasted him 35 years or something, you know. But that's how he got to the sawmill. Then we moved back to the tent.
Da sie aber jetzt nicht mehr im Chicken Ranch arbeiten, sondern eben im Sägewerk, zogen sie zurück zu ihrem Zelt, in ihrem US Army Zelt auf sein Stück Grundstück, und wollten das aber irgendwie isolieren, und so haben sie dann Bretter kaufen wollen. Mein Großvater wollte 12 Zoll, also ein Fuß breite Bretter, um den Zelt dann zu isolieren, und sie hatten aber die 4 Zoll Bretter waren viel, viel billiger, und so hatte die anstatt dessen gekauft. Mein Großvater hat aber gesagt, tu es nicht, denn das Geld musst du dann wieder an Nägel sowieso ausgeben. Die Story gefällt mir. Ich lasse euch die einfach ganz hören.
Okay.
So then he bought a unit, a big pile. He was wanted to get 1x12s to sheet the tent. Well, the guy says, I can sell you the 1x4s for a lot cheaper. Dad says, don't do it. You make it up for nails. He said, we had so many nails. But then they sheeted that, and that was a 53.
Yeah, okay.
And then the 55, they bought the place in Hayden.
Okay. Yeah.
And moved, and we went, because we went over early and planted a garden while the people were moving out and stuff. Mm-hmm. And so they had that place from 55 on.
Das war also 53, also für 2 Jahre lebten sie dann in einem Tent, in einem Zelt mit eben mit Brettern isoliert. 55 dann zogen sie nach Hayden, Idaho. Das ist dann das alte Haus, das ich als Kind kenne. Das haben sie schließlich, also sie haben dann ein neues irgendwann 91 oder so gebaut und das alte abgebrannt. Aber als Kind kenne ich noch das alte Haus, das sie 55 gekauft haben, und das war noch älter, also das war schon ein uraltes Farmhaus. Eine Geschichte hatte er von einem Goldfisch, meine Mutter konnte sich erinnern an eine Geschichte, als sie noch im Zelt lebten, also 53 bis 55, dass Junior einen Goldfisch hatte, der jede Nacht erfrieren würde, aber einfach einmal an der Herdplatte und man könnte ihn wieder auftauen, und hat es irgendwie durch den ganzen Winter überlebt.
And it would freeze every night. The fire would go out, it would freeze. The jar would freeze. But the old stoves had the warming thing on.
Yeah.
Set it up there and it would thaw out and it would come back. But in the summer, they had a green tent. They get so hot.
Yeah.
It couldn't stand the heat, but it could stand the cold.
She accidentally cooked him.
Yeah. Yeah. Yeah.
Freezing every night. Like, oh, he'll be fine.
Yeah, he would come back. But, yeah. Oh, a lot of things that, yeah, when we had the tent, it just had the one bedroom in the back, and they had, of course, the big bed. Well, I had a cot, like a fold-up army cot.
Yep.
And in the fall, they would buy fruit to can.
Yeah.
And they always stuck the boxes under my bed. I remember laying there with that smell of fruit all the time. And I, oh, man, feed me, you know. But,
auf jeden Fall, als sie endlich das Haus hatten, das kam erstmal mit zwei Kühen. Das war irgendwie ein bisschen komisch, aber die musste man zweimal täglich melken, und das war dann auch nicht unbedingt convenient. Mein Opa hat irgendwie jemanden immer finden müssen, und oft das waren halt immer Freunde oder Verwandte oder so, aber manchmal musste es meine Großmutter tun. Und einmal kam sie nach Hause, und meine Großmutter hatte einen riesen blauen Fleck, wo die Kuh hatte immer den Ding, dass wenn da einmal fast ganz voller Milch war, würde sie dann ihren Fuß oder die Dings, whatever, Huf, in den Eimer stecken. Und als meine Oma das verhindern versuchte, dann hat sie eben auf ihren Bein gestanden, und das hat wehgetan. Irgendwann mal war es einfach nicht die Mühe wert, und die haben...
Oh ja, a lot of experiences. You know, so many things that's antique now. See, when we bought the place, it had two cows. Okay, well, it had a separator on the back porch that you brought the milk in and separated the cream from the milk. And then some you made butter, some you sold to the creamery in town.
Right.
It's much different than now. Kids think milk come out of a plastic jug. Now they don't know.
Eine Geschichte hat mein Onkel. Das ist, wie mein Großvater ihn immer Dumb Shit nannte. Das ist kein schönes Wort, Vater zu Sohn. Aber nannte ihm das immer als Kind. Mein Großvater, ich weiß nicht, also er hatte schon kurzen Short Temper, also wurde sehr schnell wütend, schrie immer. Ich musste mich auch erst dran gewöhnen als Kind irgendwie. Also er redete einfach, sein Grundton war schon sehr laut. Und er schrie auch Fremde an und so. Und er meinte es oft gut, nicht immer. Es war immer schwer zu sagen, wie genau er das meinte. Aber er hatte wirklich, er hatte sehr wenig Geduld einfach. Ja, was ich nachvollziehen kann, muss irgendwie genetisch sein. Aber auf jeden Fall nannte er meinen Onkel immer Dumb Shit. Außer den Tag und so, als er herausfand, dass er gegen Bienensteche allergisch war. Irgendeine Wespe oder Biene hat ihn gestochen, und er ist dann zusammengebrochen, und irgendwie, ja, sie haben Junior geholt, und er ist zurückgelaufen und hat ihnen eine Spritze gegeben und hat irgendwie sein Leben gerettet. Und dann, als er zu sich kam, sagten sie, ja, das war Junior, hat sein Leben gerettet wahrscheinlich. Und sagte er, oh, sie sagten mir, du hast mein Leben gerettet, ich werde dich ab jetzt nicht mehr Dumb Shit nennen. Und dann sagt Junior, ja, das hat so einen Monat gedauert, bis er das vergessen hat, und dann war ich wieder Dumb Shit. Aber ich lasse euch das Junior erzählen.
Dad, whenever I would screw up, Dad always called me a Dumb Shit. You know?
Yeah.
And as far back as I can remember. And so when we moved in alongside of him one day, he got up and walked across to turn the TV, back when you had to turn the TV. And he stepped on a bee.
Oh, yeah.
And went back and sat down, and he said, "Oh, that hurt. There was something, a bee in my foot." And then he started fading out, and he told Mom, "You better call Junior because something's wrong." So he called me, and Diane, the wife, had a bee kit.
Yep.
So I grabbed that and headed out the door, and of course everybody's crying because something's going on. They know. Anyhow, I got over there, and I'm trying to read the directions, decide what to do, and it says give the shot between the wound and the and the heart, see?
Yeah,
so I asked Mom which foot, and she, I don't know, so I rolled his pant leg up, gave him a shot, and it brought him back enough to say, "It's the wrong leg, you dummy." And I said, "Okay." So I talked to him a little bit, and then the paramedic showed up.
Yeah.
They hauled him into the hospital, and by then he had come out of it, you know.
Yeah.
And he said, "Okay, can I go home?" And they, "Yeah, might as well, but your son really saved your life, see." So he come over later, and he says, "They tell me you saved my life," he says, "so I'm not going to call you a dumb shit no more." And I said, "I really appreciate that." And it was nice for about a month, and then he forgot. I messed up, and he, "You dumb shit." But that's about all it was worth was 30 days.
Wir haben angefangen, über Alaska zu reden. Meine Mutter ist oft so, also die sind in dem Wohnwagen wieder ganz hochgefahren oder mit dem Ferry, mit dem Boot, also Wohnwagen auf dem Boot und dann hochgefahren irgendwie und dann in Alaska gecampt und gejagt und gefischt und das Ganze. Die haben da viele Geschichten, das ist um 2 Uhr, es ist so weit nördlich, wie in Skandinavien vielleicht, das ist im Sommer, die Sonne nie untergeht und so um 2 Uhr morgens gingen dann die Jungs raus und haben Football gespielt oder Baseball oder sowas. Und erzählt jetzt eine Geschichte, wo meine Großmutter ist ja in Idaho geboren, also wohnt ihr ganzes Leben in Idaho, wie mein Onkel auch, und war erstmal die Ozean nicht so gewohnt. Sie waren irgendwie in einem Hafen an der Nähe von der Küste und ganz direkt draußen, wirklich am Wasser, haben sie den Wohnwagen geparkt. Und meine Oma hat ein bisschen nervös aus dem Fenster geguckt und es wurde sehr spät. Und mein Großvater sagt, ja, du kannst schlafen gehen. Aber es war gerade Flut und das Wasser wurde immer näher und näher ans Wohnwagen. Und mein Großvater sagte, das passiert schon seit tausenden Jahren, kannst endlich schlafen gehen, aber meine Großmutter blieb wach, bis endlich die Ebbe kam und das Wasser wieder anfing zu sinken. Dann ging sie endlich schlafen.
Okay, on that trip, they went out and parked on that spit there at Homer, you know, where, and they was laying up in the upper bunk, looked out the window, and of course the tide's coming in.
Oh, yeah.
And Mom's laying there watching the tide come in, And Dad says, you might as well go to sleep. It's been doing that for thousands of years. It's going to go back in a little bit. But she wouldn't till it started back out.
Watch the tide come in and out.
Yes. Well, not taking a chance. It might not stop, you know.
Right.
Just keep coming. And then I know he said you might have been there when it didn't get dark, like you say, till midnight or 2 o'clock in the morning. But anyhow, during the day it was hot. But they went to bed about 10 o'clock or so anyhow. And he said 11 o'clock, the kids all come out to play football.
Yeah.
So they had to get up and watch the football game. But...
Die nächste Story ist so ein bisschen, wie Hayden gewachsen ist. Das ist ein bisschen schwer, sich vorzustellen in den Lebzeiten von meinem Großvater zum Beispiel. Als er hinzog, war es praktisch nichts. Er kaufte einen Bauernhof, Meilen von allem, mitten ins Nichts. Man musste irgendwie, es gab eine kleine Straße, Government Way, die gibt es immer noch, direkt neben das Haus von meinem Onkel und Cousinen. Das war schon ewig da, das war eben, dass die Regierung wirklich an die Seen kann, an die Reservoirs und Dämme und das Ganze, oder nach Coeur d'Alene, das war das nächstgrößte Dorf praktisch, auch meilenweit weg. Und er erzählt eben, man müsste zu dem See und dann auf einem Boot, kann es dann meilenweit weg, so Meilen nördlich oder Meilen östlich Richtung Montana. Und dann würde man eben, es gab auch Rail, es gab auch Eisenbahn hier und da, aber nicht so nah von wo die wohnten. Schließlich kam die Highway, sagte er, am Anfang konnte man, als sie den Flughafen bauten, eine Meile weg, konnte man die Lichter vom Flughafen sehen, weil es nur von hier bis da nur Felder waren. Aber schließlich bauten sie dann weitere Häuser und also jetzt wohnen sie wirklich in einer Stadt, also es ist 30 Minuten auf der Highway nach Spokane, wie ich das kenne, gab schon immer eine Highway direkt, also sein Haus ist 3 Häuser, weiter ist halt eine 4-spurige Straße und so kenne ich das seit meiner Kindheit, aber das war alles eben Felder von meinem Großvater, als er hinzog, also in den 40 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren, seit er hinzog, hat sich eben sehr, sehr viel geändert und getan. Was lustig ist, ist, sie gingen alle zur gleichen Schule. Mein Cousin geht zur gleichen Schule wie meine Mutter, wie mein Onkel, wie meine Tante, glaube ich, und ja, 3 Generationen zumindest.
Government Way, which is just down below, used to, originally was Government Way, because the government put it in to get to Farragut Park, Farragut Naval Base, I guess, is what it was then.
But it was, more of an access route.
Yes.
Everything must have seemed so...
Well, the trains and stuff all went to Spokane, because it was a hub.
Yeah, so you guys are off the beaten track.
Yeah, and originally, the electric train went from Spokane right out on the docks. At Coeur d'Alene, and then you linked up with the paddle wheelers and take you across the lake.
The,
to Harrison or even up the St. Joe River. See? Yeah. So years ago. So it's changed.
That's a totally different way of traveling.
Oh yes, yes. Yeah. Back then was a lot.
That's like a half-hour car drive or something.
Yeah.
And
now.
Yeah.
Yeah.
Und wahrscheinlich meine Lieblingsgeschichte von dem ganzen Interview von meinem Onkel war das eine Mal, als also ich habe euch erzählt ein paar Folgen jetzt, dass die Aryan Nations in Hayden waren. Das sind eine riesengroße Neonazi-Gruppe. Sie waren einmal als Terroristengruppe organisiert und waren sehr gefährlich, hatten eine Menge Schusswaffen. Endlich, warum sie dann alle verhaftet wurden und es eine Razzie gab und so, waren wegen, glaube ich, Granaten oder so. Also sie hatten wirklich, waren sehr schwer bewaffnet, völlig automatischen Schusswaffen, Granaten, also das Ganze. Und war praktisch eine Nazi-Kult, also es waren Kinder da und das Ganze und das habe ich alles irgendwo erzählt, aber zu der Zeit wurde es von Archer Butler, war ihrer Anführer und ich saß mal neben dem, wir haben Kaffee gefrühstückt in dem Owl Café und da saß er am Nebentisch und meine Mutter so, guck, und der hatte halt so Hakenkreuz am Gürtel und das Ganze. Aber Junior erzählt jetzt eine Geschichte, wo er war irgendwie, ich weiß nicht, wie das Ganze angefangen hat, aber hat irgendwas vielleicht gesagt zu der Kellnerin. Die Kellnerin natürlich war eine Klassenmitschülerin von meiner Mutter oder so, also sie kennen sich alle, das ist eine sehr kleine Stadt eigentlich, Hayden oder Hayden Lake. Irgendwas hat Arthur gesagt und dann hat sie ein bisschen Kaffee über ihn geschüttet und dann stand er auf und wollte irgendwas machen, wollte sich schlagen oder so. Aber dann stand mein Großvater auf und wenn er aufstand, dann stand alle Männer in dem ganzen Café. Und das ist ein ziemlich großes Diner, also schon, keine Ahnung, 20, 30 Tische, also mehreren Räume eigentlich. Und dann standen eben alle Männer auf und ja, dann Archer, also diese Nazis haben sich eben verdrückt.
Oh, Butler, the head of the Aryan Nations, he used to come in and they didn't like him very well. And one day he said something and the waitress poured coffee on him or something.
Yeah, and he started to stand up and say, oh, you're gonna, and then the way I heard it, Dad stood up and then every other male in that restaurant stood up and said, you're gonna leave now.
Yeah.
Ich habe jetzt nicht alle Geschichten in dieser Version reingelassen. Es gibt eben sehr viele Geschichten über Jagen und auch wir haben mal ein bisschen gequatscht über die Unterschiede zwischen Elk in Amerika und Elche, die eigentlich bei uns Moose sind und also nicht Vapiri und das Ganze und ja, die unsere roten Rehe und eure roten Rehe und unsere White-Tailed Deer oder keine Ahnung was. Aber auch, ich habe dann gefragt, ob sie Bären gejagt haben und das Ganze und oder was, you know. Und es hat sich auch vieles geändert. Vieles wurde fast komplett ausgerottet eigentlich, sogar als mein Opa noch jung war. Also die Trapper und es gab schon genug Leute, dass das alles ausgerottet war, als mein Opa jung war. Und es gab dann eben, sie haben mehr Fische rein, also künstlich reingesteckt, Wölfe wieder rein und das Ganze. Und er erzählt eben, also ich lasse ihn einfach jetzt ein paar Minuten erzählen, aber 2 Minuten genau gesagt oder so, aber wie wenn mein Bruder geht mit jagen, mein Bruder hat ein ganzes Camper und Gewehre und das Ganze und er hat nie was geschossen, er will einfach mitgehen, er mag das Erlebnis, er mag eher campen oder keine Ahnung, aber sie kaufen ihn dann einen Wolf-Tag, weil das am billigsten ist. Und sie gehen dann eben Elch, also Vapiri, jagen und er kommt halt mit, aber weil es billiger ist, er ist als Oregonier auch als out of state und das Ganze. Und deswegen einfach, also ich lasse ihn einfach mal kurz erzählen. Ich habe jetzt ein paar Geschichten rausgeschnitten, all right? Sorry.
Yeah, I don't remember that at all. I killed one day, it was only about this big one time, but we were hunting down there and somebody else shot down below, so we kind of spread up so we watched for something. Yeah. And I looked down over the huckleberry bushes and here was his head looking over. Yeah. And I said, wait a minute, that's a black bear. I got a tag, you know.
Oh, okay. Yeah.
So I shot it. About the time I pulled the trigger, it dawned on me, man, that's small.
It's a small one.
Yeah, and it was. But then I got to worried where the mother was, you know. And I thought, oh,
right.
But I never did hear from her, so.
Yeah.
But I wished I'd have had that tan, that hide done. It'd been just about the size of the picture, full stretched out. See, it would have been cute on the wall. But yeah, the wolves, they got a lot of wolves now, and
I was reading about that. Yeah, the whole area is kind of.
That's what we have Justin get as a wolf tag because it's the cheapest. Then he can legally hunt.
Yeah.
But he just can't shoot a deer and elk, but we can. So.
but he can go out hunting.
Right, he can be in the woods hunting. Yeah. Oh yeah, just the hunt license alone is like 150, and the tag's 45 or something.
Out of state, right? It's cheaper if it's an in-state license.
Oh yes. Oh yeah.
Yeah.
Yeah. The cow tag for me is like, well, for average guy, it's like $35. Yeah. An elk tag for Justin is like $450. Yeah. You know,
okay.
out of state. But yeah, he's having a lot of fun. He's learning a little bit, I hope. He's got the camper now. Of course, he got from them, and
that's
now
right.
He's got the four. Four-wheeler, but he got a racing four-wheeler, and so we had a lot of snow this year, and him and Niall down and making loops and turnaround down there.
Jetzt, ich weiß nicht, vielleicht Trigger Warning für die für Vegetarier oder Vegans oder so, da draußen. Die nächsten paar Stories sind halt, ja, so auch Jagdstories, aber wie man eben, was macht man, wenn man jetzt ein Vapiri, ein Riesenhirsch oder also Kuh oder Buck oder männliches Dings zerlegt und was macht man mit, wenn es auch Riesenhörner hat und vielleicht will man das Ganze behalten. Und jetzt reden die halt über Four-Wheelers, diese kleinen ATVs, dass man das hinten drauf schmeißen kann. Man kann sogar einfach mit einem Dirtbike, mit einem Offroad-Motorrad einfach ein Hirsch hinten drauf schmeißen, auch wenn es ziemlich groß ist. Und man kann auch ziemlich viel Gewicht einfach auf den Rücken tragen, wenn man muss. Und da kommen auch Pferde in der Konversation. Man konnte früher Pferde mieten für Jagen, das wären ältere Pferde. Und es kommt darauf an, was man mit den Vapiris oder Hirschen macht oder was man mit den Pferden machen muss, ob man jetzt, Meat Sacks hört sich grausam an, also ob man das Fleischbeutel hat oder nicht. In der Richtung sind wir halt, also für die Jäger, jeder Jäger da draußen oder für die, die neugierig sind, wie Jagen eigentlich ist. Wir quatschen halt ein bisschen über Jagen und was man früher gemacht hat, was man auch machen kann und das Ganze.
Well, he can do the same and he can put a pack on his back and he can, he could do it, see. Except we got about a foot of snow.
Oh, okay. Yeah.
And he was off the road. We went for a drive out back, a bunch of us, and kept sending Niall back to find Chris. The last time Niall came back, said, well, he fell off the road. He's down over the edge.
Yeah.
Luckily, the bike went the other way, but he rolled down the bank. Yeah. And so he parked the motorbike, and he said, that's it. I found it.
Yeah, it'd be fun, but it'd be hard to carry. It'd be a lot harder to carry something.
Well, you can do it on your back.
Yeah.
Dad was down on the St. Joe one time and they had a Forest Service trail went in, but it was kind of sloughed off right when you first took off. Anyhow, he shot an elk back there, a bull, and this old guy, the older guy, was with Dad. And so he had to be in his 70s or something. And Dad says, well, we'll just skin it out and wait till the boys come in the weekend, me and a buddy of mine, whoever. And Art says, well, if we take it out now, can't we just split the meat? And Dad says, well, yeah, that's fine. He says, it was over the hills, and Dad said, I'll pack it up to the ridge here, and you take it out on your motorbike.
Yeah.
So the first trip out, Art got out where that slough off was. The women were down there in the pickup waiting, and he rolled down the hill, the elk on the back and the back and the rack. And so he got up all bloody, and they bandaged him up, said, we'll get in the rig, and we'll take. He said, I can't. Ned's waiting with more. I got to go back. So he did. They got it out all right, but it wasn't easy.
He fought for it, yeah. He earned it, yeah.
But we used to pack a lot of meat on our backs and thought years ago that now we've either got, this year they got two bulls open in morning. I bought a trailer, well, just like Dustin's, and we put both elk on it and was able to go under the gate with it and lay the tailgate down, drag it under we got to the gate and pulled it up there, unhooked it, of course, and slid the front end under the gate. There come the horns, and the one kid, the first elk he'd ever got, he had a big 6x6 thing. And he said, how are we going to get the horns under the gate? I said, well, here, I got a saw. We'll just cut them off. You're not going to cut my horns off for nothing. So we were able to just twist it up, twist it under it. But, boy, he was going to fight. He was going to fight right now. That's so funny. But yeah, we've either got now we've got either horses or four-wheelers, depends on where we're at. But yeah,
probably
yeah.
Probably better out there.
Some places depends on where you down below in the lower camp, you can't take four-wheelers back in there.
Okay.
So you have to
You
have to use the horses but the first year or two we went down there, they would just cut them in half, poke a hole through the hide and drape it over the saddle and try to get that hole through the saddle horn.
Yeah.
And you had to blindfold the horses, you had to hold them, and it took three guys. And
okay,
so Dad had some pack saddles, bags, you know, that fit the, made years ago. So I think Vern had them, but he didn't have horses. We got them back and took them down. So somebody got an elk up on the little mountain, me or somebody. Anyhow, they said, Dad says, bring the meat sacks this time. So they did. And they said, okay, how do you work these? They threw them on the ground. Dad says, okay, grab the four quarters, two in this horse and two on that horse, and head for camp. They didn't have to blindfold it or do nothing, see? And guys, said, wow, this is really neat.
Diese Geschichten gehen eigentlich weiter, also in der Richtung, wir haben halt, ja, also die Logistik von, man zerlegt ein riesengroßes Tier, viel größer als man selbst, wie bekommt man jetzt das Fleisch nach Hause? Man ist irgendwo an der Seite von einem Berg, meilenweit von nichts, was macht man? Ja, also das geht halt so weiter. Dann erzählt er auch, wie es halt damals, ein paar Geschichten aus der Zeit. Die könnt ihr hören, wenn ihr das Englisch von Junior gut versteht, dann ist das alles in der rohen Version, in der englischen Version. Ich habe hier schon jetzt ein paar Minuten weiter rausgeschnitten. Aber dann...
Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ich habe ihn auch einfach gefragt oder nochmal zu erzählen gefragt, wie so das alltägliche Routine von meinem Großvater, weil er hatte Nachtschicht am Sägewerk, dann ist er halt, er hatte irgendwie schnell gegessen, dann ist er schnell in sein Boot angeln, ist jeden Morgen fischen, 50 und dann irgendwie, ja, also 50 Wochen im Jahr und jede Saison gejagt, jede Jagdsaison und mehreren Sachen, also Enten und das Ganze erzählen wir noch, aber dann auch oft jedes Wochenende getanzt, 50 Mal im Jahr, außer eben einmal hat jemand geheiratet und keine Ahnung was, aber sonst ja wirklich und Weihnachten oder Thanksgiving oder irgend sowas, aber sonst wirklich 50 Jahre lang ein Workaholic, also immer gefischt, gearbeitet oder getanzt oder gejagt oder halt irgendwas gemacht, der hat auch immer im Gemüse und so angebaut, also hat immer sehr viel, ja, hatte immer viel zu tun irgendwie.
Because I mean, that's all Dad did, hunting fish. 50 weekends out of the year. One weekend was a family reunion, the other weekend was usually something else, somebody's wedding or something. Mm-hmm. But otherwise, we went 50 weekends out of the year, you know.
Go dancing to the now and
then? Oh, yeah. Or... Well, that was the night. Didn't go the next morning.
Grandma or something told me, like, okay, so you got off of work at 1:30 in the
one,
morning.
1 or 1:30, yeah.
And then... sleep for a couple hours or she'd have breakfast ready or something and then you'd go fishing and then...
Das kann aber auch zu weit gehen. Er erzählt, wo er einmal irgendwie 3 Tage nicht geschlafen hat und dann wieder in die Arbeit ist und er dann erzählt, wie er nur einen kleinen Kreis um sich rum sehen konnte.
Yeah, one time he was, went fishing a couple of times, long weekend or something and he got back and he hadn't had any sleep for like 2 or 3 days, you know. But he went to work that night. But he says, every time a break come, you know, they had their break. He says, I didn't go anywhere except turn around and lay down on a wood pile, a pile of lumber, till it was time to go back to work. He says, I couldn't see. He said, I just had a circle around me that I could see.
Yeah, that's too
much. Oh, man.
Natürlich, fischen geht mit Booten am besten. Also außer, ja, vom Ufer aus auch. Aber mein Großvater hatte erst, also ganz früh einfach ein Holzboot, was sie dann mit... Fiberglass, Fasern irgendwie verstärkt haben. Ein paar Mal mussten sie das machen. Ganz früher haben sie einfach entweder Boot gemietet und dann Motor, schließlich Motor gekauft und dann schließlich auch Boot gekauft. Und dann irgendwann, 70er, ich weiß jetzt nicht, aber für Jahrzehnte hatte er ein Boot, das ich noch kenne, mit einem Cabin. Und dort, wir würden auch gleich am Ufer übernachten, dass sie am Morgen, weil, also ich wurde um 3 Uhr morgens geweckt, um fischen zu gehen, wenn ich dort als Kind besucht habe. Also man muss schon sehr früh aufstehen, um rechtzeitig im Wasser, es ist noch Nacht, es ist noch kalt und dunkel, wenn man am Ufer sitzt und Junior bringt dann die Stricknadel raus und fängt zu stricken an und Angeln sind im Wasser und so. Oder Leine sind im Wasser, nicht die Angeln selber. Aber ja, da erzählte halt, er hatte erst das alte Boot, dann dieses Boot, das ich noch als Kind kenne und dann irgendwo in den 90er Jahren haben sie das neue gekauft, was Junior und Niall immer noch hier und da benutzen.
We had an old wooden boat, okay. but the transom kept falling off the back.
Yeah,
and we fiberglassed it 2 or 3 days. It was so heavy. Okay. But yeah, he started out, of course, used to just rent boats, motor and boat. And then he finally got I think that 10-horse motor, the old Johnson that we had for trolling motor.
Yeah.
And so we had that, so he just had to rent the boat. And then it had to be, I'm thinking 63 or something, but I can't remember. See, the new one we got in 93, but I don't remember what year
I
for
sure. Remember when that was new.
Yeah.
That old one, it had a cabin in it, so we just...
Two bunks.
Yeah, that's cool.
Two bunks.
Yeah, well, he put a board there in the middle, and so then all three of us would sit across. I think we only had three in there at the time.
Right, there was four of us. One had to drive the boat.
Yeah. But we'd overnight in the boat, of course, so we could get right on the water.
One time we were going to do that, and they were going to tie up the dock there on Ponderay.
Yeah.
And while I was dating a gal, it had to be, before I graduated, because I had I took their car. And I went up, whatever, Dayton, coming back, one of the corners come around, here was skunk running across the road.
Okay.
Well, I straddled him, and I thought, okay, he hit the differential. Ended up splat, of course, all over the bottom of the car, see. Well, we had the old Ramblers, the seat used to fold down.
Yeah.
So I was going to sleep in the car when I got back and then just go down and go fishing with them. Well, when I got there, I couldn't sleep in the car because the skunk smell was so bad on Mom's car that I had to go down and sleep out in the back part of the boat on the floorboards, But but at least I could sleep there. Mom says, well, what's wrong with the car? Why aren't you sleeping in the car? I said, you don't want to know.
To take a big wolf.
Did I get in trouble for that one. But now, how do you get skunk off the bottom of a car? You turn it over,
Turn it over?
It'll wear off. Don't worry. Drive it through snow.
Yeah, about then I hit another one. But then, So.
Dann hat sich meine Mutter erinnert an das eine Mal, als ich ein Kind, ich muss vielleicht 6 Jahre oder höchstens, also ältestens 8 Jahre gewesen sein, als wir Eisfischen gegangen sind. Also wenn ein See ganz zufriert, dann bohrt man ein Loch und schmeißt die Angelleine durch das Loch und angelt da am Eis, was sich nicht vielleicht wie eine tolle Idee anhört, aber naja, das kann man machen. So kann man halt ohne Boot auf See. Aber wir waren vielleicht 5 Minuten aufs Eis und ich bin durch so ein Loch, das ein bisschen zugefroren ist. Ich bin halt durchgetreten und mein ganzes Bein bis zum Arsch praktisch durch in das frierende Wasser. Und dann musste ich natürlich, dann saßen wir da und mussten Sachen an der Heizung, an das kleines Gasfeuerchen, also Socken und so und Stiefel austrocknen. War ein bisschen traumatisch, daran kann ich mich erinnern. Und leider meiner Mutter auch. Und deswegen erzählen sie diese Geschichte. Toll.
First thing. Yeah, Dad went up and there was a hole that had been there, but it froze on top.
It was just a thin layer.
Yeah, Dad kicked it, so Travis said, I can do that. Boom, boom. right to the crotch. You talk about, he come by that honest. We went out to Cougar Bay right there, We went out there to go bullheading at night. It was just dark. Dad's over there building the fire, and Mom sets her down about a year and a half. She just takes off across the lake, and it goes... We run out there and grab her, and... What? She just walked off across the lake. You don't remember that, huh?
No.
Yeah.
I do remember throwing my toys in the fish bucket.
Oh, yes.
Like,
yes.
The fish. I thought that was great fun.
Yep.
We all played with the fish.
Well, yeah, we come back from, I think, Kookanooska one time with about 200 or something. Yeah. We were bagging them, and Jennifer's packing them around the house. We thought, oh, no, them are going to smell good. But yeah, we got them all. But
ich weiß jetzt nicht, ob ihr da was verstanden habt, aber meine Mutter ist auch einmal einfach als 1,5-Jährige auf ein gefrorenes See gelaufen, wo alle ein bisschen ausgeflippt sind. Und dann außerdem hat sie ihre Spielzeuge immer in das Fischeimer. Also man angelt und dann, wenn man Fische fängt, schmeißt man die in einen Eimer, damit sie halt frischer sind. Also man bringt sie nicht gleich um, sondern man lässt sie da in Wasser. Und meine Mutter hat halt mit, also wir haben alle als Kinder, meine Cousine, ich, mein Bruder, wir haben alle mit den Fischen gespielt als Kinder. Wir können uns daran erinnern. Und dann auch, also gecleant, gesäubert, wie sagt man halt, so die Eingeweiden raus und entköpft und das Ganze. Aber erstmal damit gespielt. Und einmal erinnert sich Junior, hat Jennifer, also meine Cousine, immer mit den, durch das ganze Haus mit den Fischen und gelaufen. Und dann haben sie gemeint, ja, oh, die werden toll riechen. Aber man hat sie alle gefunden und das war kein Problem. Aber ja, Fische waren für uns Spielzeug. Für meine Mutter, für ich und meinen Bruder auch und ja, meine Cousinen. Ja. Jetzt, ich habe auch dann gefragt, weil es gab immer diesen Austausch zwischen Bauern und Jäger und so, und ein gutes Hamburgerfleisch war eine Mischung, also Hackfleisch gemacht aus Schweinefleisch, Elch und Vapiri oder Schweinefleisch Emu, dieser große so Strauchvogel und Vapiri. Und das war dann eben Pork Elk und Moose oder Pork, Emu und Moose, Pem einfach. Und wir hatten im Gefrierfach, also ein riesen Gefrierfach erstmal, eines dieser großen amerikanischen, wo man ganze Leichen verstecken könnte, mehrere Leichen. Und da würde einfach haufenweise so halb Kilo Dinger von, also halb Kilo, ein Pfund Dinger von Pem, und da würde überall Pem, Pem, Pem draufstehen. Und das war halt Hamburger Meat, also war gutes Hackfleisch für Hamburger. Und das Schweinefleisch ist eben fett und dann das Wild, also Elch war halt da sehr, sehr lean, also sehr wenig Fett eben drin. Und Emu könnte auch, ja, war ein bisschen oily, das Ganze. Also ja, also so hat man das halt gemacht. Und da habe ich halt nochmal, das kennen, glaube ich, keine Europäer so. Da sind die Fleischsorten immer separat irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht nicht. Vielleicht sind manche Würste gemischt, aber ja, das kenne ich als Kind auch noch. Oder von meiner Jugend, selbst meine Unizeit hatte ich mein Gefrierfach voller Pem oder Hirsch oder sowas.
Yeah.
But it's real rich, isn't that why they got the idea to mix it with
deer? With oily and stuff, yeah.
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 So they mixed it with pork, emu, and what was the M?
Moose, right?
Well, yeah, but make Swiss steak you can season it with so many things that...
I remember the smoked duck. I definitely talked about the smoked duck a lot on the show. Every once in a while you have to buy down on a
shot, yeah. Yeah, well, the old lead shot wasn't so bad, but when we went to go to the steel shot, they didn't dent when you buy them, bit them. Yeah.
Und wieder eine Fischer-Story, wie das Limit für wie viele Fische man fangen kann, war 50 von diesen kleinen Blueback. Das sind so Frischwasser-Lachs, was man auch gut räuchern könnte und das Ganze, was mein Großvater auch oft gemacht hat, hundertweise, also wir haben hunderte am Tag geräuchert so und hatte auch dann so, ja, viel zum Tauschen oder viel für große Events und Partys und das Ganze, immer sehr viel so Frischwasserlachs, diese Blueback eben, und hatte auch Angebote, es beruflich so zu machen, einen beruflichen License, und dann eben für 50 Cent oder $1.50 oder keine Ahnung was, eben für ein paar Dollar die Fische zu verkaufen, aber mein Großvater hat das nie, also er wollte es nie als Job machen, sondern obwohl er nie nach Hause gegangen ist, bevor er seine 50 Fische hatte, mit Junior 100 Fische täglich, trotzdem, er wollte es nicht als Arbeit haben oder nicht als Job.
Well, it was like with the blueback, when we used to catch the blueback in Ponderea, your limit was 50, we always, Dad wouldn't leave till we got them, you know, and and we'd smoke them and stuff. And he had several offers to sell them in the, like these casinos and stuff. Uncle Steve wanted him. He says, no, he said, if I do that, it takes the fun out of it. You know, it's a business then.
You told me that story one. Yeah, they're going to do 50 cents or $1.50.
A dollar a piece delivered on the, you know.
Yeah, and he ran through the math. He said, oh, that'd be this and this and this. And he's like, but it turned him down.
Yeah, yeah. He says, I don't want to, because then it's a job. He says, I do this for fun, you know. But I know one day we got a supply there, and he had two or three smokers going, and everybody brought foods. He smoked 1,200 fish that day.
Wow.
1,200 blueback. And most of them were gone. But him and Eddie, I don't know if you remember Eddie or Dahl or not. Eddie might have been gone. And then my cousin, Annie Gertz's boy, was a little older than me, a year ahead of me in school. But him and Dad was having a, seeing by eating all day, they was up in the 20s. They were 21 or 22 or something like that. They had eight of them things.
I could eat smoked fish all day.
Oh, they were so good. I mean, he just soaked them in salt water and smoked them. A lot of people say, well, I got $400 in the brine, and I got, you know, which you can, you know.
Yeah.
And Steve Colder did that. He had a brine mix that was, they're not in, you know, it's a little sweeter or something, but it's not, they're not any better.
Right.
Das ist eine tolle Story, wie eben einmal, also sagten, muss ich ein bisschen was erklären. Also Pend'Oreille, das ist ein französischer Name, das ist eines der Seen da, direkt neben Coeur d'Alene. Coeur d'Alene heißt auch ein See. Das sind Haufen Seen, Haufen Gebirge, Haufen Flüsse, überall kann man fischen und jagen. Also das ist Idaho, das ist wie Montana oder so die Gegend Kanada eben. Das ist sehr nah an Kanada. Aber Blueback, das, was ich selber persönlich hauptsächlich gefischt habe, das sind diese kleinen Süßwasserlachse. Und ich glaube, das lohnt sich einmal zu erwähnen. Die werden so bis 30 Zentimeter, würde ich sagen, die Erwachsenen, die Großen, also 12, 14 Zoll, 30, 35 Zentimeter, glaube ich, Maximum 35. Und das sind, normalerweise sind Lachs eben so Salzwasser, Süßwasser, sie wohnen im, leben im Ozean und schwimmen dann die Flüsse hoch und das Ganze. Und man kann sie, also Bäre fangen sie im Flüsse, Menschen fangen sie im Wasser, im Ozean. Aber Süßwasserlachse, die hier sind, und die sind auch viel größer. Die hier sind eben Süßwasserlachse, die sind kleiner, schmecken auch, haben einen eigenen Geschmack. Also man kann erkennen, so, oh, der schmeckt nach Lachs, aber da ist auch ein bisschen was anderes dabei. Und einerseits, also die Story war toll, weil, das war einfach eine Barbecue-Story, wie in meiner Barbecue-Folge. Die haben 1200, also jetzt wisst ihr, das sind kleinere Fische, so 30 Zentimeter, aber die haben 1200 Fische geräuchert an dem einen Tag und alle kamen und haben Essen gebracht und das war einfach ein Barbecue, ein Cookout, wie sie es im Süden nennen würden, aber wir kommen nicht aus dem Süden. Also für uns war das einfach, ja, Picknick oder die sind einfach für ein Smoke and Fish rübergekommen. Aber geräucherte Lachs, und die schmecken so gut, das ist so ein Ding von meiner Kindheit, was ich so aus natürlich, also für natürlich empfand, war einfach, dass sie natürlich, jeder hat Zugriff auf den weltbesten Fisch der Welt, also den allerbesten Fisch der Welt praktisch. Diese Lachs sind einfach super, super köstlich und wie Junior gerade erzählt hat, das Limit war eben 50 Stück und jeden Tag würde mein Opa raus und den Limit fangen, und wenn zwei raus auf den Ding, wenn zwei auf dem Boot wären, dann wäre der Limit 100, wenn ich dabei wäre, wäre es noch 150, mein Bruder 200, und der würde wirklich, wir würden draußen bleiben, bis der Limit gefangen war. Jede Person kann zwei Angeln haben, das heißt, mit vier Personen sind es dann acht Angeln, die dann am Boot befestigt sind, und mein Onkel Junior strikt und hat halt ein Auge auf alle acht Angeln, während ich und mein Bruder spielen oder keine Ahnung. Aber 200 Fische, bevor wir 200 Fische fangen, kommen wir nicht zurück. Und das würden wir auch machen, denn mein Opa war Meister Fischer. Und dann würden wir halt, also ja, früh Nachmittag, also Sandwiches, würden wir halt dort essen. Wir wären sehr früh auf dem See, so 4, 5 Uhr morgens spätestens, 4 Uhr morgens eher. 3 Uhr aufstehen heißt das, schnell frühstücken. Speck und dann halt aufs Boot. manchmal einfach sofort auf See übernachten und campen und das Ganze eben deswegen, weil man so früh raus muss. Aber dann 200 Fische später sind wir wieder zurück. Wenn meine Cousine mitkommt, 250 Fische. Und dann ist es 3 Uhr nachmittags oder 1 Uhr nachmittags noch schnell in Hudson's Hamburger rein und dann Oma anrufen, dass wir kommen. Und dann mit 200 Fischen. Und dann eben, ja, dann hat Junior erzählt, an diesem einen Tag, wo die 1200, also 1200 Fische geräuchert haben, hat er irgendwelche zwei so mitgezählt, so wer am meisten gegessen hat. Und die waren so die niedrigen 20er, also 21 Fische, 22 Fische. Und die sind so köstlich. Also ich habe schon in einem Tag mindestens 8, 10 von diesen Fischen gegessen. Ich habe auch immer 50, 100 oder 200 mitbekommen. Manche gefroren dann zum Kochen. Und manche eben, die meisten eben geräuchert, weil die halten viel länger, kann man im Kühlschrank aufbewahren, die dauern dann Monate, deswegen auch räuchern, weil man dann, die Fische halten viel, viel besser. Und ja, das kenne ich aus meiner Uni-Zeit so und ich habe das einfach für, I took it for granted. Also ich habe das immer einfach so für natürlich gefunden, dass natürlich habe ich hunderte von Fischen oder Pem, so in der Gefriertruhe, obwohl ich ein sehr, sehr armer Student war. Ich zahle immer noch meine Uni eigentlich als 35-Jähriger, heute, jetzt immer noch, 2018. Also so arm war ich und trotzdem habe ich sehr gut, nicht immer, aber hier und da wild gegessen. Emu oder also Strauch oder, nee, das ist ein anderes Vogel, aber Emu oder Elch oder Vapiri oder irgend sowas. Reh und dann auch dieser super gute geräucherte Lachs. Und bevor ich nach Prag gezogen bin, weiß ich noch, ich habe mir Philadelphia, so Cream Cheese gekauft, haufenweise und irgendwelche grüne Zwiebel oder keine Ahnung, alles, keine Ahnung was andere, Knoblauch oder keine Ahnung was. Und dann diesen geräucherten Fisch rein und alles so einen Dip gemacht. Und dann bin ich rum zu meinen Freunden mit Bagels oder Chips oder keine Ahnung was und nicht Chips, Biscuits oder Crackers oder irgend sowas. Und mit diesem Dip und hab jeden so eine Dose von diesem Dip mitgelassen und 10 Jahre später komme ich wieder und alle reden immer noch von diesem Blueback, also dieser Frischwasser-Lachs, Cream Cheese Dip, wie gut der war. Und das war eben von meinem Onkel und Opa. Und ja, wenn man 1200 Fische räuchert, das ist ein ganzes Tag-Event. Deswegen eben Barbecue, da sind die schon für 10, 8, keine Ahnung, wie viele Stunden da. Und das ist ein sehr soziales Ding, also wo alle Essen mitbringen eben. Und das ist ja ein riesen, riesen Treffen, Party praktisch. Was hat er noch erzählt? Ja, keine Ahnung. Dann hat er irgendwo auch eine Geschichte erzählt, dass jemand hat ein junges Bock, also junges männliches Vapiri erschossen und dann ist er gleich mit der Kamera hin und mein Opa so, halt, was machst du? Und er so, ja, ich will ein Foto nehmen. Und er so, warum? Das ist ein Spike. Also Spike ist ein junger, so Teenager-Buck, so ein Reh, ein Vapiri, das kaum Hörner hat, so ganz, ganz kleine Hörner. Also es ist legal zum Schießen, kein Problem, aber man würde darüber nicht protzen. Also das ist halt, also es ist kein großer Antler, keine großen Hörner, sondern einfach so ein junges Ding. Und also halt, wenn du ein Foto davon nimmst, dann bleibt das für immer ein Spike. Das heißt, wenn es Beweisstücke gibt, dann weiß man, was du erschossen hast. In 10 Jahren, wenn du kein Foto von dem hier nimmst, dann ist in 10 Jahren dieses winzige Vapiri ein 6x6, keine Ahnung. Aber irgendwie misst man die Hörner so, das ist ein 5er oder 6x6 oder keine Ahnung. So halt, wie groß die Hörner sind, das ganze prächtige Ding. Kopfbedeck halt von diesen Vapiri und deswegen, und das ist halt, wir sagen auch Fischer-Stories, also jedes Mal, wenn man sagt, wie groß die Fische sind, jedes Mal bei der Erzählung werden die Hände ein bisschen weiter auseinander und die Fische werden immer ein bisschen größer mit jeder Erzählung der Story und also wie gesagt, ich habe natürlich auch immer meinen Limit gefangen und ich glaube, ich habe keinen Fisch unter 30 Zentimeter gefangen, meine waren immer die größten. Das ist eine Fischer-Story. Aber ja, ich glaube, ich habe eher mit den Fischen gespielt.
But yeah, he would smoke them. And
er hat nicht wirklich gereist. Er will jetzt nächstes Jahr, dieses Jahr fliegen sie zum ersten Mal nach Europa. Und wir waren eben in Afrika alle zusammen und sonst das einzige Mal, als er das Land verlassen hat, war meine Hochzeit in Costa Rica und davor das aller einzigste Mal war der Vietnamkrieg. Und da habe ich ihn auch gefragt, ja, wenn er in, also in Afrika haben wir nicht gejagt, sondern er kennt sich sehr gut aus, er liest diese Big Game Jäger, so Safari-Stories von Afrika vom 19. Jahrhundert und das Ganze, hat er, also aufgewachsen ist, hat er die ganzen gelesen, mein Opa auch, aber ob er in Vietnam, wenn er sowieso mit einem Gewehr rumgelaufen ist für über ein Jahr, ob er da irgendwas geschossen, also gejagt hat, nicht jetzt Charlie, aber ob er irgendwas dort gejagt hat mit Sturmgewehr. Er sagte, nein, nicht wirklich, aber es war einmal, die haben gewarnt, dass ein Tiger in der Nähe von dem Lager war. Und dann hat er auch eine Story erzählt von Vietnam, wo sie Leute so engagiert haben, um reinzuschleichen. Und sie würden dann mit Kreide markieren, was sie klauen könnten. Und sie würden reinkommen und alles hätte Kreide, alles, also an der Untersohle von den Offiziers Stiefel wäre Kreide, also sie hätten wirklich alle überall reinkommen können und ja, also erzählt ein paar Vietnamkrieg.
No, I didn't. I mean, you know, we were kind of stuck on the base.
You didn't have the right rifle.
No. Well, especially one night I was out in the bunker on guard duty at the perimeter.
Yeah.
And they called down the line and they said there's a tiger patrolling. I says, turn that machine gun around, you know, just because M16 ain't going to stop a tiger. But we never did see it, but luckily. But monkeys and stuff would come by and trip the flares and stuff on the, because we had a lot of, 100 yards of different kinds of wire and booby traps and all this stuff, you know. And
so, but if anything, that was more like pest control or something.
Oh, yeah.
Get the rats away from the fence kind of thing. Yeah.
But, well, it's funny, they put up all that stuff to keep the Vietnamese from attacking us or slow them down. Well, then they had, what the heck did they call them? Ones that had come over to our side, Kit Carson Scouts or something, something weird.
Yeah.
I can't remember. But so they asked them one time, how was our security?
Yeah.
And they said, you know, terrible.
They wanted to.
Terrible. He said, well, what do you mean? And he said, here, I'll show you. So they had these generals or whatever lined up at the fence, and the guy went out. They took him out in a truck and turned him loose and said, okay, we're going to turn him loose. Watch for him, you know. And pretty soon the guy standing there with him, and he says, how am I doing? And then they says, well, where'd you come from, you know?
Yeah.
But, yeah, I read a story. They did that in the Philippines also back in the Second World War.
Yeah.
They told him, I took these guys out, and they said, okay, you know, turn them loose, and says, come in, and they give them chalk.
Yeah.
And he says to mark whatever that you could have captured or whatever, And he says the orderly guy that was in the office had marks on his shoes. The cooks that were up all night cooking like biscuits for the next day, the bottom of the pans had wrote on them and stuff. They said, nobody's seen anything, you know.
Wow.
Professional trained, you know, sappers and stuff. But, see, they come through. I was okay when I was there, but right out, I hadn't been home a month when I got a letter that these sappers come through with their explosives in a pack.
Yeah.
And they would pull it and throw them in, and they put 80-some guys in a hospital out of our group. But
when did you get back? You got back
69 and 70.
Sappers sind eben diese Saboteure, die reinschleichen würden. Und er war nicht mal einen Monat zurück vom Krieg. Also er war 69 bis 70 im Vietnamkrieg und nicht mal einen Monat zurück, als er einen Brief bekam, dass irgendwie ein Sapper reingeschlichen ist mit einer Granate oder keine Ahnung und 80 wurden verletzt. Also ja, war schon eben Krieg.
Oh yeah. Oh yeah. I wished he'd. Well, yeah. See, at that time they had a 1-year obligation for some reason. So he went in November of 1941. They hit Pearl Harbor in December of 1941.
Yeah.
He said that was the longest year I spent in 4 years in the.
Yep.
He got out in December of 1945.
Das war über meinen Großvater, dass damals mussten sie ein Jahr in die Armee, aber mussten alle eben, und das war vor dem Krieg noch, aber dann eben, er war 41, ging er zur Armee mit Buck in die Infanterie, Und dann kam eben Pearl Harbor und die sind dann eben gegen die Japaner Richtung Pazifik. Und dieses eine Jahr, sagte er, das war das längste Jahr meines Lebens, denn sie ließen ihn erst Dezember 1945 raus. Also selbst nach dem Krieg war er noch 6 Monate in den Philippinen und so. Also ja, war ein sehr langes Jahr, dass er in die Militär musste.
Yeah, he had some fantastic stories. He says, of course, he was a logger, basically same as he did in civilian life, logging and sawmill. And they were out timber cruising. Honnold, the one in Florida, Sandy went out and seen him. Georgia. Honnold was in Georgia. He was his timber cruiser. So Dad and him, he said they were out one day cruising to come out to this field. And they said, well, the road's over there. So they walked across the field and got over the road. Here's a big sign, stay out, mind area. He said, oh, no.
Heißt das, diese Fallen, heißen die auf Deutsch auch Landminen? Also, wo man drauf tritt und dann explodieren die. Auf jeden Fall sind die, in den Philippinen waren die auch Lager. Und da, die Straße ging irgendwie an einem Feld entlang und die wollten halt durch das Feld auf die Straße. Und auf der anderen Seite, also als sie an der Straße ankamen, drehten sie sich um und da war ein Schild, Feld nicht betreten, Minengefahr, sowas. Und aber zu spät, die sind durch. Die nächste Geschichte ist auch vom Krieg. Also mein Großvater, die hatten irgendwie einen Terrier, einen kleinen Hund, der irgendwo überall mitkommen würde. Und einmal waren in Gebüsch und er hat gebellt und dann hörten sie auch so, also ein Schwert, also Japaner im Gebüsch. Und mein Großvater so, oh nein, was machen wir? Und er endlich so, ja, gib mir die 45 Caliber, also Pistole, und ich erledige das. Und dann ging er halt dem Hund hinterher und ging rein und das war halt so ein riesen Eidechse. Und Schwanz war halt, hörte sich wie ein Japaner Schwert an.
And they had this dog, a little terrier of some kind, a little bigger than your guys' dog. And he said, that dog about got me killed a couple of times. He says, one time he got, says, we got back. And he says, you could hear the dog barking back in the brush. Yeah. Yip, yip. And you could hear the Jap with his sword trying to kill this dog. Yeah. See? And he says, what are we going to do? And Dad said, well, give me the .45. I'll go get him, whoever was with him or whatever. See? Yeah. So Dad says, I snuck back in with my .45. And he says, it was a big old monitor lizard. Oh. And that was his tail.
Yeah.
See? But he said, boy, he said, I was so relieved. I didn't even shoot the lizard. I just grabbed the dog and left.
You just let him go, yeah.
But another time, he said, we got out, and here's the dog barking back in there again. Yeah. And he thought, okay, some Japs got the dog, So he said, okay, I'll give me the gun, whatever. Go back in, and he says, a monkey.
Okay.
Monkey had his dog by the back of the neck, and holding on to it. And Dad says, so I'd go over there and shoo the monkey up the tree, and I'd turn and walk, say, come on, whatever, Joe or whatever. And he said he'd start, and the monkey'd run back, grab the dog. I think he finally had to shoot the damn monkey. He wouldn't leave the dog alone.
Was ich schon in der 100. Folge erzählt habe oder diese Geschichte reingelassen habe, ist, wie mein Großvater in den Philippinen mit Dynamit gefischt hat. Genau wie in dem Film Crocodile Dundee. Hier in der Geschichte erzählt Junior eben, die haben mit Dynamit gefischt, entweder halbe Stange oder Viertelstange, was auch immer es war. Und jedes Mal, 20, 50 Fisch gefangen. Dann hat jemand geraten, benutzt doch einfach Granaten, weil wir so viele rumliegen haben. Dann hat er halt sich eine Kiste 24 Granaten besorgt und sind halt aufs Boot und das auch probiert und nichts. Vielleicht ein Fisch hat sich so in der Seite hingelegt für eine Sekunde und dann wieder weggeschwommen. Und am nächsten Tag eben wieder Dynamit. Wie es sich gehört.
But he was always doing something. He said, they would take a stick of dynamite or half a stick or something and throw it in the hole in the creek fishing.
Yeah.
And the dynamite would go off and stun a bunch of them. And then one guy would stand there with the gun to keep the natives away till you got your sack full of fish.
Yeah.
And he says, so somebody told him to use grenades.
Okay.
So he got a case of whatever, 24 or something. He said, we used that whole case. He says, I seen one fish turn on its side, and then he went, took off. We never got a fish with that whole case. So we went back to the dynamite.
I didn't know dynamite was that much stronger, yeah.
Yeah.
Have you ever seen crocodile?
Yeah.
Oh, yeah. Like, I'm sure that was legal, yeah.
But, yeah, we had... Speaking of dogs, we come home. Queenie, you remember Queenie?
Sie hatten auch einen Hund, den sie, sie wollten es so trainieren, dass es eben für Entenjagd gut wäre. Also man schießt eine Ente und das Hund würde halt rausgehen und die Ente zurückholen. Aber diese Geschichte ist eben, dass der Hund immer entweder nicht ins Wasser wollte oder schließlich rein ins Wasser und die Ente holen würde, aber dann aufs andere Ufer gehen würde und die Ente wieder liegen lassen. Und irgendwie hat das Ding einfach nie geklappt.
So they went back and forth, two or three. Finally, the dog came back without the skunk and said, okay, we go now. Then we got a bird dog, Jimmy, and we're going to train this bird dog ourselves. Only thing is, it says you got to be smarter than a bird dog. Well, that let us out.
Ja, Nord-Idaho. Drei Generationen wohnten nebeneinander, eigentlich vier Generationen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kinder von meinen Cousinen jetzt noch ein Haus nebenan bauen werden, aber lebende Generationen wohnen immer noch nebeneinander. In Nord-Idaho, das Leben in Nord-Idaho ist ja ein bisschen anders. Das ist dieser Onkel Junior, der auch seine eigenen Kugel gießt und dann die Munition presst, für Schrotflinten wie auch normale, also für Gewehre und so, in die Brass. Das muss ich irgendwann mal beschreiben, oder habe ich irgendwo bei Nasty Net oder so. Das hat meine Mutter auch als Kind gemacht, so eigene Munition gemacht. Man ist eben sehr selbstständig und fischt und jagt und hat für das ganze Jahr dann Protein zu essen. Die Sache ist, er erzählt dann auch, wie sich alles geändert hat. Die Sägewerke wurden immer größer und größer und effizienter, bis ein Sägewerk so viel wie drei machen konnte. Aber selbst eine Kleinstadt wie Hayden hatte vor 50 Jahren vielleicht drei, vier Sägewerke. Aber schließlich liefen die ein bisschen das Holz aus, aber hauptsächlich brauchte man einfach so viele Sägewerke nicht mehr und eins nach den anderen machten sie irgendwie zu. Und ja, jetzt, wenn ihr die rohe Version versteht, wenn ihr die englische Version versteht, dann sind andere Stories noch drin, so wie immer mehr und mehr Kalifornier hochziehen, sich dann aber beschweren, warum es so ist, wie es ist. Und er findet das Ganze halt lächerlich. Also ja, wenn sie sich so beschweren, warum es nicht wie Kalifornien ist, sollen sie doch in Kalifornien bleiben, so mehr oder weniger. Aber dieses Jahr, nächsten zwei Monate, wird er zum ersten Mal Europa besuchen, Irland hauptsächlich. Und wer weiß, vielleicht im nächsten Jahr plant meine Mutter schon eine Reise nach Deutschland, dass mein Onkel zum ersten Mal vielleicht Deutschland sieht. Ein paar Schlösser und ein paar mittelalterliche Städte, Dörfer, das Ganze. Aber ja, stellt euch einen 75 Jahre alten Mann vor mit Glatze und Sideburns auf ein Fischerboot mit Camouflage, also Armee, Baseballhut und Cappy und er strickt, also so mit Wolle und Strickernadel, also richtig stricken. Er strickt auf ein Boot, bis seine Angel zuckt und dann lässt er alles fallen. Und mein Großvater hat immer auf dem Boot immer so diese Erdnüsse, also in der Schale, so die geschält und dann gegessen. Hat er immer da, dass man halt irgendwas zu tun hat, während man auf den Angeln starrt, so vier Angeln oder acht Angeln oder keine Ahnung, so hin und her guckt. Und ja, das täglich, wöchentlich, 50, 60, 70 Jahre hinweg. Junior wohnt praktisch wie was 60, 70 Jahre auf das gleiche Grundstück. Wenn auch nicht unbedingt das gleiche Haus, immer hier und da, aber das ist das erste Haus, was er gebaut hat. Und ja, meine Mutter und also mein Vater hat das gleiche Angebot bekommen, also ob er auch ein kleines Grundstück da bekommen will, und mein Vater ist dann anstatt dessen nach München gezogen. Falls ihr es nicht gehört habt, das hier ist eben ein Interview von ein paar von meiner Familie, von der 100. Folge. Das hier hat eben nicht gepasst. Ich wollte das Ganze laufen lassen und ihn ein paar extra Fragen fragen, weil das ist Amerikaner. Wohnwagen, Boot, zwei, drei Autos, 4x4, zwei Kinder und keine Ahnung, fünf, sechs Enkelkinder. Ich weiß gar nicht, wie viele er hat. Fünf oder sechs Enkelkinder. Genau, in seinem Fall eben Verwandte in München. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.